Jetzt kommen wir, gleich zu der zweiten Geschichte, nämlich Steuergerechtigkeit ist vielleicht mehr der Unterpunkt, aber Steuern, auf was und wie wird denn zugegriffen? Also die, ja, das soll jetzt die weitere Überlegung sein. Als Einleitung erstmal, jeder bescheißt den Staat so gut er kann, aber verschiedene können das sehr verschieden gut. Ja, also das einmal als Einstiegsgedanken in die zweite Ecke, in den zweiten Bereich, die Steuererhebung. Auf alle Einkommen wird zugegriffen und in der Steuer werden alle gleich gemacht.
Also er hat es ja jetzt schon mal als die Zusammenfassung gesagt, von um was es jetzt gehen soll. In der Steuer sind alle gleich und die zweite Seite, was zu beweisen ist. Und im Punkto dessen, wie man die Staatskasse für die eigenen Interessen nutzbar machen kann, da gibt es ganz unterschiedliche Parteien in der Gesellschaft. Und das andere, was ich auch noch zeigen wollte an dem zweiten Punkt, ist das, was, für was die Bürger dann eigentlich zahlen und dass die für dir ganz unterschiedliches zahlen. Also wenn man jetzt die Prinzipien der Steuergesetzgebung betrachtet, da ist man als erstes zu sagen, dass der Staat ja einen ganz erheblichen Umfang an Unkosten zu tragen hat. Für den Unterhalt von seinen Staatsagenten, die Durchsetzung des Rechts, Förderung der Wirtschaft, Betreuung des Sozialstaats und so weiter. Aus dem Grund verfährt er beim Abkassieren auch erstmal ganz demokratisch egalitär. Er bittet nämlich alle zur Kasse. Ausnahmslos alle, ohne Ansehen der Person, ohne Diskriminierung. Egal, ob abhängig beschäftigt, selbstständig, Unternehmer, Rentner oder Rentier. Als erstes zahlen die mal alle Lohn- und Einkommensteuer. Die Besteuerung der Höhe nach erfolgt dann erstmal ausgehend von dem Prinzip alle gleich. Weil aber in der Gleichheit ja eine Dialektik liegt, nämlich wenn es eine Kopfsteuer gäbe, das heißt die gleiche Summe an Steuern pro Steuerpflichtigen, würde das ja überhaupt gar nicht dieselbe Last bedeuten. Manche Einkommen sind ja belastbarer. Aus diesem Grund gibt es bei uns keine Kopfsteuer. Bei uns wird auch nicht bloß rein proportional besteuert, das heißt proportionale Besteuerung. Es gibt einen Satz, sag mal 35% an Steuern, die auch auf Einkommen zu zahlen sind, egal welcher Höhe. Da wäre es dann schon so, dass die hohen Einkommen mehr Steuern zahlen müssen, aber denen bleibt ja in Relation zu den niedrigen Einkommen auch ein höherer Teil zur freien Verfügung. Und aus dem Grund sieht da der Staat eine höhere Belastungsfähigkeit, an der er partizipieren kann. Aus dem Grund wird progressiv besteuert. Das heißt, der Steuersatz, der zu zahlen ist, steigt mit den Einkommen an. So nutzt der Staat nämlich die Einkommensunterschiede für sich aus, verlangt bis zu 45% Steuern und beweist als erstes mal eines, nämlich das, wie viel Geld manche Leute in dieser Gesellschaft übrig haben. Bei Einkommen über 250.000 Euro, das ist die Grenze, wo die Reichensteuer mit 45% anfällt, ist dann allerdings mit der Belastbarkeit, mit der auszudehnenden Belastbarkeit Schluss. Ab dieser Einkommenshöhe verabschiedet sich der Staat nämlich wieder von der Progression und besteuert einfach rein proportional. Das heißt, da wird nicht mehr mehr zugegriffen, obwohl man ja denkt, auch da müsste es ja so sein, dass relativ mehr übrig bleibt. Nach dem Prinzip, alle müssen gleich besteuern, alle werden gleich besteuert, dieses Prinzip zieht der Staat nicht durch. Und das aus gutem Grund. Als erstes geht es schon mal los beim Einzug der Steuern. Bei den abhängig Beschäftigten, also bei denen, die einen Arbeitgeber haben und bei denen auch der Verdienst in aller Regel für das drauf geht, was man so an Notwendigkeiten des Lebens zu bestreiten hat, da wird die Steuer mal gleich an der Quelle abgezogen. Die kriegen die Leute überhaupt gar nicht erst in die Hand. Weil nämlich klar ist, dass es sonst ziemlich schwer wäre, die einzutreiben, weil diese Einkommen ja so begrenzt sind, den Menschen einmal in die Hand gegeben, sind sie gleich schon wieder für die Notwendigkeiten verausgabt. Die Sonderausgaben, also die Belastungen, die man fürs Arbeitsleben braucht, die man von der Steuer absetzen darf, werden bei den Normalverdienern so behandelt, dass die einen extra Antrag stellen müssen. Und zwar einen Antrag am Jahresende, wenn sie den Staat schon, sagen wir mal, kreditiert haben mit ihrem Einkommen, müssen sie im Nachhinein geltend machen, dass sie tatsächlich steuerabzugsfähige Kosten haben, um sie sich dann zurückerstatten zu lassen. Wobei das bei vielen schon so ist, dass sich mal die Frage stellt, ob sich das überhaupt lohnt, ob die überhaupt so viele zusätzliche Ausgaben haben von ihrem bescheidenen Einkommen, dass sie Steuern zurückbekommen können. Anders schaut es dann schon aus bei den Einkommen, die eine größere Höhe haben, nämlich bei den Selbstständigen und Unternehmern. Bei denen ist es so, die dürfen ihre Steuern erklären. Heißt bei denen, Steuererklärung wird im Nachhinein gemacht, nicht an der Quelle abgezogen. Die zahlen in der Regel auch erst im Nachhinein und haben außerdem noch die Freiheit, dass sie ihre Steuerhöhe in gewissen Grenzen gestalten können. Dabei hilft ihnen der Berufsstand der Steuerberater. Wenn man den Steuerberater fragen würde, was denn sein Gewerbe ist, dann würden die wahrscheinlich sagen, dass sie den Leuten dabei helfen, dass sie ihr Einkommen optimieren, ja? Wenn man das mal im Klartext ausdrückt,
steuerlich optimieren
das Einkommen, genau. Wenn man das im Klartext ausdrückt, könnte man da auch sagen oder kann man sagen, dass sie damit beschäftigt sind, das Klientel arm zu rechnen und zwar ganz legal. Es ist nämlich so, dass die Besserverdienenden und Selbstständigen einerseits den Spitzensteuersatz zahlen müssen, aber daneben auch lauter steuerabzugsfähige Posten haben, die sie steuermindernd geltend machen können. Vom Arbeitszimmer über die Fortbildungsreise bis zum Geschäftswagen. Und daneben gibt es noch die schöne Gelegenheit von Steuersparmodellen. Das sind Finanzanlagen, Immobilienprojekte, die auf ganz legale Weise helfen, Steuern zu sparen und gleichzeitig Vermögen zu bilden. Und das ist alles vom Staat sanktioniert, weil der nämlich in seiner Steuererhebung anerkennt, was für prinzipielle Unterschiede von Erwerbsquellen er in seiner Gesellschaft vorfindet. Der Staat geht ganz der ökonomischen Rolle, die diese Erwerbsquellen in der Gesellschaft haben, ein unterschiedliches Maß an Rücksicht walten. Da ist es bei den Einkommen, die dadurch zustande kommen, dass man für andere arbeitet, abhängig beschäftigt ist. Die erfahren nur so viel Rücksicht, wie nötig ist, damit diese Leute finanziell über die Runden kommen. Den Vermögen und Einkommen dagegen, die aus der geschäftlichen Nutzung von Eigentum kommen, Das heißt, von Eigentum, das produktiv betätigt wird, von Eigentum, das mit fremder Arbeit arbeitet und das auch weiter als solches fungieren soll. Diesen Einkommen erweist der Staat seinen ganz besonderen Respekt. Denn wo es nicht um die Besteuerung von Lebensnotwendigen geht, sondern um Besteuerung von Überschuss, von dem er will, dass er weiter wächst, ist für den Staat Schonung angesagt, weil er ja vom Wirtschaftswachstum dieses Eigentums partizipieren will. So ist es bei der Gewerbesteuer so, dass da einerseits die abgabenwirksame Größe gar nicht identisch ist mit dem Ertrag des Kapitals und sich andererseits nach den Kalkulationen der Gemeinden richtet. Die legen den Steuersatz fest und haben auch die Freiheit, die sie auch oft genug nutzen, die Steuer ganz fallen zu lassen für bestimmte Betriebe oder zu senken. Da hat kürzlich Amazon mal wieder Schlagzeilen gemacht mit seiner geringen Gewerbesteuerpflicht und genau. Das Zweite, was ich dann noch anführen will, ist die Besteuerung von den GmbHs, also den Gesellschaften mit beschränkter Haftung und den Aktiengesellschaften. Die zahlen nämlich auf den ausgewiesenen Gewinn, also das ist das, was übrig bleibt, wenn Investitionen und Rücklagen und irgendwelche Verlustverrechnungen abgezogen sind, einen bescheidenen Steuersatz von 15%. Und das alles mit dem Gesichtspunkt, Kapitalvermehrung soll nicht geschädigt werden.